Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Koblenz wurde in dieser Woche weltweit zum ersten Mal ein Mitarbeiter des Assad-Regimes wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Wir blicken gleich auf die aktuelle Lage in Syrien. Erklären das jüngste Tauwetter in den monatelang angespannten Beziehungen zwischen Marokko und Deutschland, beleuchten die Hintergründe des Bitcoin-Booms im Libanon und schauen auf die Drogenkrise in San Francisco. Dort wurde zwischenzeitlich der Notstand ausgerufen. In dem weltweit ersten Prozess wegen Folter durch das Assad-Regime haben die Richter in Koblenz ein Signal gegen die Straflosigkeit gesetzt. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 27-fachen Mordes soll Anwar R. lebenslang in Haft. Als Vernehmungschef sei der 58-Jährige vor 10 Jahren verantwortlich gewesen für die Folter von mindestens 4000 Menschen. Einer seiner Opfer war der Syrer Hayan Mahmoud, der 2012 verhaftet wurde und dessen Schicksal bis heute ungeklärt ist. Seine Nichte Sama zeigte sich nach dem Urteil in Deutschland erleichtert.
Ich bin glücklich. Ich möchte Gerechtigkeit. Ich möchte keine Rache. Also das ist der erste Schritt für Gerechtigkeit. Das ist nur ein kleiner Schritt noch. Das kommt mit der Gerechtigkeit.
Sama Mahmoud, eine Angehörige von Opfern des syrischen Regimes. Christine Hellberg hat viele Jahre aus Damaskus berichtet. Mit der freien Journalistin habe ich vor dieser Sendung über die aktuelle Lage in Syrien gesprochen. Sie aber zunächst gefragt, welches Signal von diesem Urteil für die Gegner und Anhänger Assads in Deutschland ausgeht.
Diesejenigen Syrerinnen und Syrer, die vor dem Assad-Regime geflüchtet sind, empfinden diesen Prozess natürlich als Meilenstein. Für die ist es ein erstes Gefühl von Genugtuung, also festzustellen, dass überhaupt es möglich ist, dass man in einem Gerichtssaal über diese Verbrechen spricht, dass dort ihre eigenen Landsleute gehört werden als Opfer, als Augenzeugen, aber ja auch als Anwälte. Es gibt ja auch Syrerinnen und Syrer, Aktivistinnen und Anwälte, die selber mitgearbeitet haben, auch an den Anklagen und auch die Opfer zum Teil betreut haben. Das heißt, diese Verbindung zwischen dem Prozess in Deutschland und den Verbrechen in Syrien ist ganz wichtig. Und daran haben die Syrerinnen und Syrer selber eben einen großen Anteil, gerade die zivilgesellschaftlichen Aktivisten, die sich daran beteiligt haben. Für die Anhänger Assads in Deutschland ist das natürlich genau andersrum. Die empfinden das natürlich als eine Einmischung in die Angelegenheiten ihres Staates. Und diejenigen, die sich abgesetzt haben vom Assad-Regime, also Deserteure zum Beispiel, die könnten jetzt natürlich zögern, ihr Wissen zu teilen und auszusagen bei weiteren Prozessen, weil sie Angst haben, vom Zeugen zum Angeklagten zu werden. Genau so ist es ja gelaufen bei Anwar R. Und das ist natürlich ein Problem, denn das könnte dann wiederum weitere Prozesse eigentlich erschweren.
Wie sicher können sich die Gegner von Assad denn in Deutschland eigentlich fühlen aus Ihrer Sicht?
Der Prozess hat gezeigt, wie groß die Angst immer noch ist bei vielen Syrerinnen und Syrern, die Familie in Syrien haben. Das ist das Hauptproblem. Wer also Verwandte hat in den Regimegebieten in Syrien, hat große Angst, öffentlich auszusagen gegen dieses Regime, weil immer wieder Geheimdienste in Syrien dann diese Familienangehörigen aufsuchen, unter Druck setzen, bedrohen. Das ist ein Problem, das sich nicht auflösen lässt, weil das Regime ja einfach weiterhin an der Macht ist. Man könnte versuchen, einen stärkeren Zeugenschutz herzustellen. Also manche der Zeugen durften ja in Koblenz auch unkenntlich auftreten, also haben sich dann verkleidet mit Masken. Aber dazu muss eben nachgewiesen werden, dass tatsächlich eine Gefahr besteht für die Person. Und meistens ist es eben indirekt, vor allem die Familie in Syrien, die dann Angst hat und die darunter leidet.
Frau Hellberg, der Prozess hat ein Schlaglicht auf die Situation in den Gefängnissen in Syrien geworfen vor einigen Jahren. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die hat die Gefängnisse vor einiger Zeit als Schlachthäuser für Menschen bezeichnet. Wie sieht es heute dort aus?
Da sieht es genauso aus, wie es immer ausgesehen hat. Es sind mehr als 130.000 Menschen seit 2011 verschwunden oder verhaftet worden. Diese Menschen sind immer noch dieser Willkür ausgeliefert, also der systematischen Folter bis hin zum Tod. diesen unmenschlichen Haftbedingungen über füllte Zellen. Alles, was wir in Koblenz gehört haben, findet weiter statt. In vielen unterirdischen Zellen und Folterzentren dieses Geheimdienstapparates. Und das ist das wichtige Verdienst auch dieses Prozesses, dass eben alles, was man da gehört hat, was man eigentlich kaum ertragen konnte, dass das genauso weiterhin stattfindet und dass deswegen jeder, der sich mit diesem Regime einlassen möchte oder normalisieren möchte oder in Kontakt treten möchte, sich klar machen muss, dass man dann mit Verantwortlichen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, mit solchen Folterverbrechen zu tun hat.
Wie groß ist denn heute die Kontrolle von Assad und seinem Regime über Syrien?
Assad kontrolliert wieder den Großteil des Landes, fast zwei Drittel, also mehr als die Hälfte des Landes, die wichtigen Bevölkerungszentren, ja auch die großen Städte in Zentralsyrien, auch an der Küste kontrolliert er wieder. Er ist weiterhin an der Macht mit der Unterstützung Irans und Russlands vor allem, aber er ist abhängig natürlich auch dadurch von genau jenen, die ihn an der Macht halten, und deswegen muss er diese Kräfte entlohnen. Also er muss zum Beispiel all jene, die loyal zu ihm gehalten haben, mit Posten, mit Geld, mit der Möglichkeit, sich zu bereichern, entlohnen. Das betrifft jetzt Geschäftsleute genauso wie eben Geheimdienstvertreter oder Militärs. Das bedeutet, er kann dieses Land auch nicht stabilisieren, weil diese Menschen alle Syrien als Beute betrachten, die man jetzt untereinander aufteilen möchte. Und er fühlt sich natürlich einigermaßen stabil in seiner Position, weil es eben vor allem regionale Bemühungen gibt, sich wieder dem Regime anzunähern. Also es gibt ja die Aussicht, wieder in der Arabischen Liga aufgenommen zu werden. Wir haben Nachbarstaaten, die wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen möchten, wo es auch schon Treffen gegeben hat auf Ministerebene, also mit Jordanien, mit Ägypten, mit dem Libanon, auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Das heißt, Assad fühlt sich wieder angenommen in der Region, und umso wichtiger ist eben dann ein solches Urteil in Koblenz, das nochmal klar macht, mit wem hat man es eigentlich zu tun, wenn man in Kontakt treten möchte in Damaskus mit diesen Machthabern.
Zuletzt gab es Berichte, Medienberichte, dass die Dschihadisten in Nordsyrien wieder an Einfluss gewinnen. Droht dort eine Wiedergeburt der Terrororganisation Islamischer Staat?
Ja, der Westen hatte ja den Sieg über den IS erklärt Anfang des Jahres 2019. Geografisch wurde er zurückgedrängt, aber er besteht natürlich im Untergrund fort. Und das Problem ist ganz aktuell, dass die Not, in der sich die Menschen befinden, also vor allem diese Jahrhundertdürre, tatsächlich seit 70 Jahren hat es nicht so eine Trockenheit gegeben in Nordostsyrien wie zurzeit, dazu führt, dass viele Menschen ohne Einkommen sind. Das ist eigentlich ein landwirtschaftliches Gebiet, also die ganze Weizenproduktion, zum Beispiel auch Baumwollproduktion, findet eigentlich im Nordosten Syriens statt, und da durch diese Dürre eben und auch durch das Wasserproblem mit der Türkei sehr viele Ernteausfälle zu verzeichnen sind, sind die Menschen verzweifelt. Und was macht man, wenn man verzweifelt ist? Man schließt sich eben denjenigen an, die einem Geld bieten. Das heißt, der IS rekrutiert ganz massiv wieder Leute, die sich dann in ihrer Not dem IS anschließen. Es kommt vermehrt zu Anschlägen, vor allem in der Provinz Deir ez-Zor, also im Osten des Landes. Das ist ja sowieso Wüstengebiet. Und darunter leidet natürlich die örtliche Bevölkerung. Davon fühlt sich die autonome Verwaltung bedroht in Nordostsyrien. Aber das geht auch gegen das Regime, das eben auch Teile dieser Provinz Deir ez-Zor kontrolliert. Also der IS ist eben nicht nachhaltig geschlagen. Ideologisch sowieso nicht. Die Lebensbedingungen sind so schlecht, dass eben der Nährboden für ein Erstarken von Dschihadismus, ob das der IS ist oder eine andere Gruppe, eben einfach nach wie vor bereitet ist.
Im Ausland hat die Aufarbeitung der Verbrechen des Regimes von Staatspräsident Assad begonnen. In Syrien selbst sitzt der Diktator dank ausländischer Unterstützung fest im Sattel. Einschätzungen waren das von der freien Journalistin Christin Hellberg, die viele Jahre aus Damaskus berichtet hat. Es war ein diplomatischer Coup und der erste außenpolitische Erfolg der neuen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Nach monatelanger diplomatischer Eiszeit herrscht nun Tauwetter in den Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko. Möglich geworden durch ein paar textliche Änderungen auf der Homepage des Auswärtigen Amtes. Wenige Tage nach Baerbocks Amtsantritt erklärte ihr Ministerium Marokko zum wichtigen Bindeglied zwischen Nord und Süd und zentralen Partner. Worte, die in Rabat als Signal der Entspannung aufgenommen wurden. auch wenn es bei dem Grund für die Krise der deutschen Haltung im Westsahara-Konflikt keinen Kurswechsel gegeben hat. Marokko-Korrespondentin Dunja Sadaki über zwei enge Partner, die einen Neustart versuchen.
Monatelang ließ die marokkanische Presse kein gutes Haar an Deutschland. Zu arrogant, sogar Vergleiche mit Hitler-Deutschland wurden in der Medienlandschaft bedient. Rabat warf Berlin feindliche Handlungen gegenüber Marokko vor. Hintergrund: Marokko fühlte sich offenbar bei seinem absoluten Top-Thema von Deutschland hintergangen. Es geht um die sogenannte Westsahara. Das Königreich sieht sie als Staatsgebiet an. International ist das umstritten. Als der ehemalige US-Präsident Trump Ende 2020 Marokkos Anspruch auf die Westsahara zustimmte, machte die Bundesregierung ihren Standpunkt klar. Das müsse weiterhin auf der Ebene der Vereinten Nationen geklärt werden. Von einem Tag auf den anderen fror Marokko daraufhin alle Kontakte zu Deutschland ein und erteilte auch allen Ministerien und Behörden eine Kontaktsperre gegenüber der deutschen Botschaft in Rabat. Nach fast 10 Monaten Funkstille herrschen nun versöhnlichere Töne, auch in marokkanischen Medien. Vor allem seit das Auswärtige Amt Mitte Dezember 2021 seine Webseite zu Marokko aktualisiert hat. Dort heißt es nun:
Das Königreich Marokko ist sowohl politisch als auch kulturell und wirtschaftlich ein wichtiges Bindeglied zwischen Nord und Süd. Das Land ist ein zentraler Partner der Europäischen Union und Deutschlands in Nordafrika. Das Land spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität und nachhaltige Entwicklung in der Region.
Mit seinem Autonomieplan für die Westsahara habe Marokko einen wichtigen Beitrag für eine solche Einigung eingebracht, heißt es. Das kam in Marokko gut an, sagt der marokkanische Politikprofessor Zakaria Abu Dahab von der Universität Mohammed V. in Rabat. Marokko verstehe sich mehr und mehr als Regionalmacht auf dem afrikanischen Kontinent. Dennoch, Deutschland sei als strategischer Partner langfristig zu wichtig, um in der Eiszeit zu verharren.
Deutschland ist eine bedeutende Wirtschaftsmacht in Europa und weltweit. Es ist Teil der G7-Staaten. Vielleicht irgendwann mal in Zukunft ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Deutschland hat im Dezember 2020 Marokko finanzielle Unterstützung zur Bekämpfung von Covid-19 in Aussicht gestellt. Es ist gut aufgestellt, um Marokko bei der Energiewende zu unterstützen. Die Krise berührt viele Kooperationsbereiche, die sehr positiv sind. Handelsbeziehungen, Investitionen, die Rolle der marokkanischen Gemeinde in Deutschland und der Strom von Studenten, die jedes Jahr aus Marokko nach Deutschland kommen. Es ist ein Erbe, das vorhanden ist und nicht verloren gehen sollte.
Das Königreich und Deutschland haben beide ein großes Interesse daran, dass die Beziehungen wieder anlaufen. Besonders wichtig für Deutschland: die Zusammenarbeit bei irregulärer Migration an Europas Außengrenzen und die Bekämpfung von Terrorismus. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es dazu:
Ein Kollateralschaden der diplomatischen Krise war auch die Entwicklungszusammenarbeit, die weitgehend auf Eis lag. Auch die Sicherheitszusammenarbeit mit Marokko war ausgesetzt. Wir haben die Zusammenarbeit in Migrationsfragen immer geschätzt. Ein Ziel ist deshalb, dass sie wieder aufgenommen wird.
Aber auch Marokko hat ein großes wirtschaftliches Interesse an der Bundesrepublik. Im Jahr 2019 importierte Deutschland aus Marokko Waren im Wert von 1,4 Milliarden Euro. Gleichzeitig ist Marokko Deutschlands Partner Nummer 1 beim ehrgeizigen Thema grüner Wasserstoff. Marokko und Deutschland wollten deshalb gemeinsam eine Pilotanlage zur Wasserstoffherstellung im Norden Marokkos bauen. Nach dem zwischenzeitlichen Stillstand könnten diese Themen jetzt wieder angegangen werden, sagt Andreas Wenzel von der Deutschen Industrie- und Handelskammer AHK in Marokko erleichtert.
Marokko ist in den letzten 10 Jahren immer wichtiger geworden als Wirtschaftspartner wie auch als Investitionsstandort für deutsche Unternehmen. Marokko ist heute auf dem afrikanischen Kontinent zweitwichtigster Investitionsstandort für deutsche Unternehmen. Der Bestand deutscher Investitionen in Marokko ist seit 2010 um 640% gestiegen, also wirklich eine signifikante Veränderung.
Auch bei der Entwicklungszusammenarbeit gehört Deutschland zu den größten bilateralen Gebern mit einer Gesamtzusage von knapp 1,2 Milliarden Euro. Dazu zählen zahlreiche Projekte der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Auch hier stand vieles zwischenzeitlich still. Das führte zum Beispiel dazu, dass in der GIZ ein großer Teil der lokalen Mitarbeiter ihren Job verloren haben. Auch die politischen Stiftungen im Land hat die diplomatische Krise hart getroffen. Marokkos Innenminister hatte explizit alle staatlichen Organe angewiesen, die Zusammenarbeit mit ihnen einzustellen. Die Konsequenz: Funkstille mit Kooperationspartnern, Absagen für Veranstaltungen. Deutschen Mitarbeitenden wurden sogar Aufenthaltsgenehmigungen nicht verlängert. Davon berichtet auch Steffen Krüger von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Er sieht jetzt erste Anzeichen der Besserung.
Die Leute sprechen wieder mit uns. Die Gespräche sind auch wieder offiziell. Früher war das eben nur in den Cafés möglich, unter vorgehaltener Hand. Und jetzt sind wir wieder sozusagen ganz offiziell mit den Leuten im Gespräch. Also während der Krise funktionierten auch viele administrative Prozesse nicht. Also die Zusammenarbeit auch mit den Banken oder mit der Polizei war schwierig und eingeschränkt. Das hat sich bisher auch noch nicht geändert, muss man sagen. Die Krise ist ja nun seit einigen Tagen vorbei. Da hat sich jetzt auch noch nicht viel geändert. Wahrscheinlich ist das auch noch nicht überall angekommen.
Immerhin soll nun auch der neue deutsche Botschafter grünes Licht für die Einreise erhalten haben. In Berlin hofft man darauf, dass auch der Posten der marokkanischen Botschaft in der Hauptstadt wieder besetzt wird. Seit Frühjahr 2021 sind durch die Krise nämlich beide Posten verwaist.
Mit einem Mausklick hat das deutsche Außenministerium ein Ende der Eiszeit in den diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko eingeleitet. Dunja Sadaki über zwei enge Partner, die sich nun auch offiziell wieder mehr zu sagen haben. An den Tankstellen bilden sich lange Schlangen, der Strom fällt regelmäßig aus und auch an lebensnotwendigen Medikamenten mangelt es. Der Libanon erlebt seit gut 2 Jahren die schwerste Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Bei Inflationsraten von über 100% ist an einen geordneten Warenaustausch kaum zu denken. Das Vertrauen in die offizielle Währung ist zerstört. Alternativen sind demnach gefragt, um der Geldwertvernichtung zu entkommen. Aus diesem Grund erlebt der Handel mit Kryptowährungen im Nahen Osten einen rasanten Aufschwung. Immer mehr ganz normale Geschäfte akzeptieren die Zahlung per Bitcoin, in der Hoffnung, dem Teufelskreis der Inflation zu entkommen. Doch diese Bitcoin-Revolution hat Nebenwirkungen und könnte den Niedergang der Wirtschaft im Libanon sogar noch beschleunigen, wie Thilo Spanhell berichtet.
Wenn sich dieser Beitrag einfach nur um Geld drehen würde, dann würde er wahrscheinlich irgendwie so starten. Doch Bitcoin ist geräuschlos. Die Kryptowährung steht damit im Gegensatz zur Situation im Libanon. Die war in den letzten Jahren vor allem durch eines bestimmt: Lärm. Die Explosion im Beiruter Hafen. Wiederkehrende Proteste. Und endlose politische Diskussionen. Bitcoin bahnt sich im Stillen seinen Weg in die libanesische Gesellschaft. Eigentlich kauft jeder bei mir. Studenten, Leute mit mittlerem Einkommen, die Reichen. Jeder will in Krypto investieren. Mario Awad ist Trader, also Händler. Er verschafft den Leuten Zugang zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Bei Kryptowährungen wird, vereinfacht gesagt, mit Dateien als Währung gehandelt. Was sie besonders macht? Sie werden dezentral gelagert, also nicht bei einer großen Bank. Vor allem darin sehen Befürworter einen riesigen Vorteil, im Gegensatz zu herkömmlichem Geld. Mario Awad ist seit 5 Jahren im Geschäft. Manchmal klingelt mein Handy mitten in der Nacht. Natürlich gehe ich da nicht ran. Aber die Nachfrage ist riesig. Die Leute wollen jeden Tag kaufen, egal zu welcher Uhrzeit. Der Grund dafür ist simpel. Das libanesische Pfund hat innerhalb eines Jahres einen enormen Wertverlust hingelegt. Mittlerweile muss man für ein Produkt im Schnitt mehr als 3-mal so viel Geld auf den Tisch legen wie noch vor einem Jahr. Und so hat ein großer Teil der Bevölkerung Mühe, selbst die alltäglichsten Dinge aufzutreiben. Henry Chaul, ein Finanzexperte spezialisiert auf das Bankensystem im Libanon, ist überzeugt, dass das Hauptproblem vor allem darin besteht, dass der Wechselkurs von libanesischem Pfund und dem US-Dollar seit langem festgeschrieben ist.
So people have enjoyed a lifestyle they couldn't have afforded otherwise.
So haben die Menschen einen Lebensstil gepflegt, den sie sich sonst gar nicht hätten leisten können. Als während der Krise auf einmal keine Zahlungen mehr aus dem Ausland kamen, hat das System einfach aufgehört zu funktionieren. Die Banken haben geschlossen, die Menschen wollten ihre Ersparnisse abheben. Doch weil die Banken keine existierenden Rücklagen hatten, brach das System zusammen. Für Bitcoin braucht es keine Banken oder Regierungen. Auch deshalb ist bei einigen Libanesen im Hinblick auf die Kryptowährung so etwas wie Goldgräberstimmung ausgebrochen.
After the crisis, people are going into more risk-taking in Lebanon. They are sometimes.
Seit der Krise riskieren die Menschen hier mehr. Und so treffen sie manchmal schlechte Entscheidungen oder nehmen zu viel Risiko auf sich. Oder sie machen sich mit Bitcoin völlig überzogene Hoffnungen, ohne die Gefahr wirklich zu verstehen.
Without understanding the actual cost and the risks behind it.
Bassam Sadeh hat selbst schon Geld verloren. Der 36-Jährige hat 2015 das erste Mal Bitcoin gekauft. Nicht wegen der Krise, sondern weil er sich schon immer für neue Sachen interessiert hat.
And you're doing exchanges with a 17-year-old guy on.
Damals habe ich noch mit irgendwelchen 17-Jährigen gehandelt, die mit ihren Motorrädern angefahren kamen. Ich hatte dann einen großen Batzen Bargeld dabei. Es hat sich irgendwie illegal angefühlt.
It felt like you're doing something illegal, right?
Für Bassam ist Bitcoin eine wirkliche Alternative zum libanesischen Pfund. Nicht nur ein Hirngespinst. Nach Protesten 2019 führten die Banken Kapitalkontrollen ein. Sie machten das Abheben und Überweisen von Dollar unmöglich. Heute kann man sich seine Ersparnisse im Libanon lediglich in Lira auszahlen lassen, mit strikten monatlichen Obergrenzen und zu einem festen Kurs. Wenn du vor der Krise US-Dollar auf dem Konto hattest, dann ist das Geld jetzt geblockt. Wir sagen dazu Lola, also libanesischer Dollar. Das hat keinen Wert mehr. Wenn man das Geld in der Hand hat, dann sind das frische Dollar. Also Lola versus Dollar. Das Einzige, was also zählt, sind frische, echte US-Dollar in bar. Solche, auf die man eben auch Zugriff hat und mit denen man im Alltag noch einigermaßen günstig an Ware kommt.
And crypto means fresh, because it's not in the banking.
Und Krypto bedeutet eben frische Dollar. Das Geld ist nicht im libanesischen Finanzsystem. Es ist draußen in der Welt. Man kann damit handeln, elektronische Geräte damit kaufen. Selbst der Goldhändler hier akzeptiert Bitcoin. Und man kann es auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Krypto ist also frisch, liquide sozusagen. Ironischerweise verschärft der Boom von Bitcoin und anderen Kryptowährungen die Krise im Libanon noch. Denn vereinfacht gesagt, kann man Kryptowährungen selbst produzieren. Beim sogenannten Mining löst ein Computer komplizierte Rechenaufgaben und beteiligt sich so an der Geldschöpfung. Doch extrem leistungsfähige Rechner und deren Kühlung verbrauchen eben doch extrem viel Strom. Der Libanon hat einen der niedrigsten Strompreise der Welt, weil der Staat einen großen Teil der Rechnung übernimmt. Und so schröpfen viele libanesische Bitcoin-Miner das sowieso schon überlastete Energienetz des Landes. Für viele Libanesen ist der Alltag schwierig und die Zukunft mehr als ungewiss. Sie versuchen zu retten, was eben zu retten ist. Die Menschen glauben, dass noch schlechtere Zeiten kommen in der Zukunft. Man kann sein Geld entweder unter die Matratze stopfen, in Krypto investieren oder Gold kaufen. Ob Kryptowährungen wirklich die Lösung sind, das bezweifeln sowohl Bassam als auch der Trader Mario Awad. Doch zumindest bieten sie ein wenig Hoffnung. Und danach suchen viele Menschen im Libanon verzweifelt.
Als Schutz gegen die galoppierende Inflation werden Kryptowährungen im Libanon immer beliebter. Doch der Bitcoin-Boom hat auch gefährliche Nebenwirkungen, wie Thilo Spanheld berichtete.
Thank you.
Im US-Vergleich gilt der Westküstenbundesstaat Kalifornien als Impfvorbild und doch baut sich auch dort gerade die Omikron-Wand auf. Die täglichen Corona-Fallzahlen schießen in die Höhe. Parallel dazu muss das Gesundheitssystem allerdings mit einer ganz anderen Welle zurechtkommen. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich auch die Drogenkrise an der Westküste massiv verschärft. In San Francisco ist den Behörden die Kontrolle weitgehend entglitten. Für den Innenstadtbezirk wurde sogar der Notstand ausgerufen. Verantwortlich für die Zuspitzung ist offenbar vor allem das Opioid Fentanyl, das 50-mal stärker wirkt als Heroin. Wie die Politik gegenzusteuern versucht, erklärt Westküstenkorrespondent Markus Schuler.
Bislang war San Francisco dafür bekannt, Drogensucht als eine Krankheit zu behandeln. Die Kommune war für ihre liberale Haltung innerhalb der USA berühmt. Sie gab an die Süchtigen saubere Spritzen aus, stellte Räumlichkeiten zur Verfügung und bot Hilfen beim Ausstieg an, zum Beispiel mit der Ersatzdroge Methadon. Die Bürgermeisterin von San Francisco, London Breed, hat vor wenigen Tagen die Notbremse gezogen und insbesondere für das Stadtviertel Tenderloin, das im Zentrum der Stadt liegt, den Notstand ausgerufen. Die Einwohner sollten sich auf der Straße nicht andauernd umsehen müssen oder befürchten, dass man ihnen willkürlich ins Gesicht schlägt. Sie sollten nicht mit ansehen müssen, wie sich jemand eine Nadel in verschiedene Teile seines Körpers sticht, auf der Straße liegt und sich fragen, wie kann ich hier helfen? Die Notstandserklärung ist eine Kehrtwende. Rettungskräfte können jetzt Drogenabhängige auch gegen deren Willen in Krankenhäuser oder Entzugskliniken einweisen. Spezielle Einsatzteams suchen jetzt innerhalb von 72 Stunden jeden Drogenabhängigen auf, der an einer Überdosis fast gestorben wäre, und bieten Wohnraum und einen Drogenentzug an. Das Hauptproblem nennt sich Fentanyl, sagt Rettungssanitäter Michael Mason. Fentanyl ist in fast jeder Droge in San Francisco beigemischt, ob Meth, Kokain oder Heroin. Dadurch verdreifacht sich das Risiko einer Überdosis. Die Zahl der Menschen, denen Mason nicht mehr helfen kann, weil sie an einer Überdosis gestorben sind, hat sich in den vergangenen 2 Jahren verdoppelt. Dr. Joanne Sun, die die Notaufnahme des San Francisco Krankenhauses nahe des Tenderloin-Viertels leitet, bestätigt, was Rettungssanitäter Mason sagt. Ich habe den Eindruck, dass die Leute hauptsächlich eine Überdosis Fentanyl nehmen. Sie wissen oft gar nicht, dass es sich bei der Droge um Fentanyl handelt. Sie hatten eigentlich vor, Crystal oder Kokain zu kaufen. Fentanyl ist eine synthetische Droge, die 100-mal stärker wirkt als Morphium. Das Schlimme daran, Fentanyl macht sofort abhängig. Seit Beginn der Pandemie findet der Konsum der harten Drogen oft alleine statt. Keiner ist da, der im Notfall einen Arzt rufen kann. Die Zahl der Todesfälle durch eine Überdosis in San Francisco ist mittlerweile 3-mal höher als in Großstädten wie Los Angeles oder New York. Axel Postinet lebt seit 11 Jahren im ehemals angesagten Tenderloin-Viertel. Der deutsche Journalist berichtet unter anderem für das Handelsblatt über das Silicon Valley und die US-Westküste.
Von überall her kommen die Drogendealer und auch die Abhängigen, die Stoff suchen, die kommen ins Tenderloin.
Vor ein paar Jahren hat es in San Francisco im Durchschnitt weniger als 200 Todesfälle durch Überdosen pro Jahr gegeben. Mitte 2018 begannen die Zahlen in die Höhe zu schnellen und im ersten Pandemiejahr 2020 starben 711 Menschen an einer Überdosis in der Stadt. Mehr als doppelt so viele wie an Covid-19. Journalist Postinet hat schon mehrmals überlegt, aus dem Stadtviertel wegzuziehen.
Und das sind Menschen, die auf dem Bürgersteig liegen. Das sind Zelte, die auf dem Bürgersteig aufgebaut sind, an denen du vorbeigehen, also auch auf die Straße gehen musst, um dran vorbeizukommen. Nadeln, die auf der Straße liegen. Und ja, ganz offen gesagt eben auch jede Menge Exkremente, und die wenigsten davon sind von Hunden. Das ist das Tenderloin.
Die Opioid-Krise in den USA ist schon lange außer Kontrolle geraten. In der Westküstenmetropole San Francisco musste nun sogar der Notstand ausgerufen werden. Markus Schuler war das mit den Hintergründen. Bis hier am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.